Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ganz genau. Und mit ihren Themen, denn auf diese Themen ist diese Sendung angewiesen. Also es gibt mit Sicherheit Sachen, über die denken Sie nach, über die ärgern Sie sich vielleicht auch ein bisschen. Oder sie fallen Ihnen einfach auf, bei Ihnen vor der Haustür oder im Kollegium, im Freundeskreis, was auch immer. Ob das jetzt um Gott oder die Welt geht, ist wurscht. Es könnte auf jeden Fall ein Thema für uns hier sein am Freitagvormittag. Wenn Sie so ein Thema haben, Sie jetzt gleich eine Denkblase über dem Kopf stehen haben, wo Sie sagen, ja, habe ich, dann aber mal bitte rasch an die Tastatur gehechtet und uns eine Mail geschrieben an dieweber@radio1.de mit Ihrem Vorschlag, mit Ihrem Thema. Wir backen dann eine Sendung draus mit allem drum und dran.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wet Leg haben wir hier gehört und damit wären wir ja schon halb beim Thema, also Nässe, Feuchtigkeit. Wir wollen nämlich heute über unseren Umgang mit Trinkwasser sprechen, auf Anregung von Paula. Die hat geschrieben, das ist ein Thema, das beschäftigt mich und so langsam, viel zu langsam, schreibt sie, kommt das aus der Ecke ins Bühnenlicht. Und sie schreibt, mich ärgert's maßlos, wenn gedankenlos Wasser verschwendet wird, besonders offensichtlich, wenn Rasenflächen beregnet werden oder Pools voll beladen oder Autos sehr ausführlich mit jeder Menge H2O gewaschen werden. Und dann spült von uns jede und jeder auch noch aufbereitetes, kostbarstes Gut im Klo durch. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich auch ganz oft habe, wie absurd das denn eigentlich ist. Also, wir sprechen heute über unser aller Umgang mit der Ressource Wasser. Ein Forscher hat mir neulich mal gesagt, wir merken erst, wie wichtig das ist, wenn es knapp wird. Also eigentlich schon auf so einem Kipppunkt. Wie ist es bei Ihnen? Stellen Sie fest, dass wir Wasser verschwenden oder denken Sie, pfeift drauf, ab und zu mal ein Vollbad, das muss, damit fühle ich mich wohl? Oder haben Sie vielleicht Wege gefunden, Wasser zu sparen, sinnvoller einzusetzen? All das würde uns interessieren heute. Sie können gerne anrufen, Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen dalassen unter 0331 70 99 111. Am Telefon habe ich jetzt Paula. Hallo Paula.
Hallo Katja.
Aus Pankow, und die hat aber ein Problem mit Wasser oder meint, wir haben langfristig oder mittelfristig alle eins damit. Also Paula, sag mal, du hast uns geschrieben, dass es dich ärgert, wenn gedankenlos Wasser verschwendet wird, und du stellst fest, hast du auch geschrieben, dass dieses Thema so langsam ein bisschen breiter diskutiert wird. Bei uns ja jetzt auch, eben lang und breit, 3 Stunden lang. Woran machst du das fest, dass das Thema so ein bisschen am Vorrücken ist?
Wir hatten ja alle diesen heißen Sommer 2018. Ich kann mich erinnern, da kamen die ersten Male so auf, es ist zu heiß, wir haben zu wenig Wasser, aber es wird schon alles wieder, wenn es dann demnächst mal regnet. Mhm. Seitdem können wir ja beobachten, es regnet halt einfach nicht genug, aber wir können uns jetzt auch nicht alle die Schuld dahin schieben. Ende letzten Jahres hatte ich das Glück und durfte mal wieder reisen und war in einem Land mit extremer Wasserknappheit, aber immer halt. Die hatten aber auch schon 9 Jahre Dürre, offene Wasserknappheit drauf, und ich habe festgestellt mit Erschrecken, die können alle ihr Business nicht mehr ausführen, die Farmen, die haben keine Tiere mehr drauf.
Wo warst du denn?
Das war in Namibia.
Mhm.
Also die haben wirklich existenzielle Probleme, obwohl sie schon sehr gut angepasst sind an ihre Landschaft. Dann kommt man wieder und bekommt hier halt erzählt irgendwie, mein Statussymbol ist mein Rasen und den gieße ich jetzt fleißig und das Auto ist auch ganz wichtig und muss gewaschen werden. Und dann verliert man halt immer so den Glauben dran. Also wir leben in so einem Luxus. Ist das notwendig? Also die Verteilung auf der Erde, wir können es ja nicht dahin pumpen, darum geht es ja nicht.
Genau, und da stelle ich mir aber vor, dass du im grünen Pankow, irgendwie in deinem Rücken plätschert die Panke so vor sich hin, dass du da auch wenig von merkst, oder? Von dieser Knappheit.
Genau.
Wenn wir das Klo ziehen, dann kommt Trinkwasser rausgesprudelt.
Genau, also in Berlin ist ja sehr viel Wasserfläche im Gegensatz zu anderen Städten. Wir haben es ja ständig vor Augen, da ist Wasser. Die Bäume sind grün und das ist natürlich für viele dann auch so das Thema, es ist doch da, es kommt doch aus dem Wasser. Wer will uns denn jetzt schon wieder erzählen, dass irgendwas knapp wird und ich irgendwas nicht machen darf?
Genau, das ist ja so. Es ist immer so eine Verzichtsdiskussion. Lasst es mal mit dem Vollbad jeden zweiten Tag und mit der ausführlichen Autowäsche und was du da eben alles genannt hast. Gibt es denn Dinge, wo du selber denkst in deinem Haushalt, hier kann ich ein bisschen was sparen, hier kann ich was verändern?
Nun habe ich natürlich keinen Garten, also in der Wohnung kann man den Rasen eh jetzt nicht so gießen, aber so Lifehacks habe ich schon. Also meine Klospülung, die ist nicht so richtig drauf und dann sind da 10 Liter Wasser weg. Die ist halt so eingestellt, solange wie ich den Finger drauf habe. Also ich mache es bewusst.
Mhm.
So, und das sind natürlich Kleinigkeiten. Das ist natürlich auch mal ein Argument. Jeder Einzelne, das macht doch nicht aus, wenn ich hier so ein bisschen spare. irgendwie so. Aber ich frage mich, wo kommt denn der steigende Verbrauch halt her? Das sind 120 Liter täglich, das ist so viel Wasser. Also Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, was wirklich richtig was wert ist, was aber auch ja niemand, da hängt ja kein Preisschild dran, wir spülen es ja einfach durch. So, und wer kann eigentlich überhaupt aus dem Kopf sagen, was sein Wasser kostet, was da verbraucht? Und ja,
da hast du absolut recht. Hast du absolut recht. Ich glaube, im nächsten Winter werden wir alle lernen, was Gas kostet und was Wärme und Energie kostet. Ich glaube, beim Wasser sind wir da noch weiter von entfernt, von dieser Klarheit. Jetzt hast du gesagt, was jeder Einzelne tun kann, was du auch schon machst, worüber du nachdenkst. Ich habe aber immer so ein bisschen Schmerzen, wenn das mir alles so untergejubelt wird. Also ich muss jetzt die Welt retten, so Kraft meiner Milchsuppe. Eigentlich wünsche ich mir ja, dass politisch reguliert wird, also dass Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden in einem größeren Maßstab. Passiert da genug?
Nee, natürlich nicht. Also Politik ist wieder derartig zögerlich, weil sie ja niemanden ans Schienbein treten wollen. Alle haben irgendwie eine Lobby und sagen dann, aber mein Interesse ist berechtigt, die Landwirtschaft braucht Wasser, ich brauche viel Wasser. Andererseits wollen wir natürlich auch was zu essen haben. Industrie braucht Wasser, also alle brauchen Wasser. Wo setzt man jetzt den Hebel an? Wer soll jetzt als erstes sparen? Das wird im Gas ja genau die gleiche Diskussion werden. Also aus meiner Sicht gerecht wäre irgendwie eine Staffelung. Man hat einen Grundbedarf. Jeder Mensch hat halt dann diese 100 Liter oder was auch immer, was man ermittelt, was ein Mensch braucht. Die sind da als Grundversorgung und alles andere regelt sich dann irgendwie über den Preis. Also wer meint, ich muss jetzt extrem viel Wasser verbrauchen, der bezahlt dann halt gut dafür und damit kann man finanzieren, ja, dass diese Ressource auch wieder irgendwo herbefördert werden muss. Also wenn wir wirklich anfangen, Überlandleitungen zu bauen, da können wir einfach nicht als mit einem städtischen Berliner Wasserbetrieben wahrscheinlich wuppen mit dem Preis, den wir jetzt haben. Und dann ist immer noch nicht sichtbar, also ob jemand sparsam umgeht oder nicht oder viel bezahlen will. Also eine Staffelung oder Reglementierung wird irgendwann kommen müssen. Geht nicht anders. Es ist ja in anderen Ländern auch so. In Südamerika, in Südafrika, da kann ich maximal 2 Minuten duschen, dann ist es weg. Also da ist einfach nichts.
Also eher so ein Camping-Feeling dann auch zu Hause. Vielen Dank, Paula, für deinen Themenvorschlag. Wenn Sie eine Idee haben, was wir hier auch diskutieren könnten, gerne her damit, dieweber@radio1.de. Und die Frage, die du eben gestellt hast, Paula, wer soll denn jetzt als erstes anfangen mit dem Sparen? Die würde ich ja tatsächlich am liebsten gleich rausreichen an Sie, die Sie uns zugehört haben. Haben Sie eine Idee, wer anfangen soll, wo sinnvoll große Mengen einzusparen wären? Oder teilen Sie die These vielleicht gar nicht, dass wir das tun müssen. All das würde mich interessieren unter 0331 70 99 111. Und Paula, für dich habe ich hier jetzt noch 3,5 Minuten lang kaltes, klares Wasser. Besten Dank dir.
Danke auch.
Kaltes, klares Wasser.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hier sprudelt's.
Kaltes. Klares.
Das kalte, klare kaltes. Wasser. Malaria lässt es hervorquellen. Paula hat das Thema vorgeschlagen für diese Sendung, Trockenheit und unseren Umgang mit der Ressource Wasser. Worüber sie sich da aufregt, wenn sie sich so umschaut, hat sie uns gerade geschildert. Also das Wässern von Rasen und so weiter, das Waschen von Autos, also Dinge, die so einfach nicht sein müssten. Wie gesagt, dieses Rasenwässern hat sie angesprochen und darüber wurde hier in dieser Woche gesprochen mit Astrid Hackenesch-Rumpf von den Berliner Wasserbetrieben und die sagt, das ist tatsächlich auch ganz klar messbar, dieses Rasenwässern.
Wenn es mal 2 Tage regnet im Sommer oder wenn auch nur Regen angesagt ist und die Leute beispielsweise ihren Garten nicht wässern, dann geht die Wassernutzung gleich um 100.000 Kubik am Tag runter.
In Berlin und in Brandenburg wird so viel Wasser verbraucht wie seit 25 Jahren nicht mehr. Expertinnen und Experten, Politiker, Politikerinnen rufen auf, Wasser zu sparen, denn unsere Region ist ja jetzt schon die trockenste in Deutschland. Das wird sich auch nicht ändern, sagt Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Die neuesten Szenarien, die ich mir angeguckt habe, gibt uns eher eine trockene Zukunft. Und das ist natürlich dann einmal eine trockene aufgrund des Niederschlages und dann eben noch der gestiegene gestiegene Wasserbedarf der Vegetation eben wegen wärmeren Temperaturen, kürzeren Winter. Und das ist dann natürlich schon etwas, worauf wir uns einstellen, woran wir uns anpassen müssen.
Also ein Teufelskreislauf, weniger Niederschläge und höhere Temperaturen, das führt dann wieder zu größerer Verdunstung und dazu, dass mehr Wasser beispielsweise auf Rasen oder in Gärten ausgebracht wird. Aber natürlich, das habe ich auch schon häufiger gehört, heißt es ja auch oft, das Wasser muss fließen in den Leitungen, damit da durchgespült wird. Also ist Wassersparen vielleicht doch nicht so sinnvoll im Haushalt? Ja, stimmt schon, sagen die Berliner Wasserbetriebe. Aber wir sprechen hier nicht von einem einzelnen Abschnitt, sondern wir müssen uns diesen ganzen großen Kreislauf vorstellen.
Wir nutzen Wasser, das kommt in die Kläranlagen. Da reinigen wir es so gut, wie es geht. Und es geht sehr, sehr gut. Aber es gibt halt auch Dinge, die können wir aus diesem Wasser nicht ohne weiteres herausholen. Das sind beispielsweise Spurenstoffe von Arzneimitteln und Chemikalien. Das heißt, wenn jede und jeder gut aufpasst, was er und sie in den Wasserkreislauf reingibt, dann haben wir schon eine ganze Menge gewonnen und wirklich sorgsam damit umgehen. Das heißt, nicht verschwenden. Den Rasen nicht nachmittags oder in der Mittagssonne sprengen, wenn sowieso das meiste verdunstet beispielsweise.
So, was machen Sie denn oder was lassen Sie bleiben, weil Sie es auch anstrengend finden, unter Umständen jetzt schon wieder irgendwas im Alltag ändern und anpassen zu müssen? Wie gehen Sie um mit Wasser? Das möchten wir heute diskutieren und vor allen Dingen von Ihnen wissen unter 0331 70 99 111. Wir sprechen über Wasser und über Wasserknappheit in dieser Sendung bis 13 Uhr. Und wir schauen in dieser Sendung auch immer gerne über unseren Tellerrand hinaus, also ins Ausland. Zum Beispiel jetzt gleich mal in den Iran. Da gibt es eine Wüste, die hat die weltweit heißesten Temperaturen vorzuzeigen. Bis zu 70 Grad herrschen dort. Dass das schwierig wird mit Wasser, das leuchtet wirklich unmittelbar ein. Aber unsere Korrespondentin Karin Senz sagt, das liegt nicht allein am Klimawandel.
Diese Wasserknappheit, die ist teilweise eben auch hausgemacht, kritisieren Experten, denn es wird sehr viel Grundwasser abgepumpt, dadurch sackt die Erde eben auch ab. Dieses Grundwasser geht an die Landwirtschaft und die Industrie und Umweltexperten kritisieren vor allem, dass eben zum Beispiel die Landwirtschaft auch subventioniert wird. Also sprich Produkte wie Pistazien, Orangen, Zitronen, Futtermittel, Granatäpfel, aber eben auch Wassermelonen exportiert werden. Und ich habe mich mit einem Experten unterhalten, der sagt, das ist wie wenn wir praktisch Wasser exportieren würden. Das ist doch absurd.
Also klingt nicht so, als gäbe es da irgendeine politische Antwort auf die Wasserknappheit, was die Korrespondentin da berichtet. Schauen wir nach Italien. Da werden in diesem Jahr schätzungsweise 15% der Weizenernte verloren gehen aufgrund mangelnder Bewässerung. Und wir wissen, dass die Welternährungslage ohnehin durch den Krieg in der Ukraine angespannt ist. Und in Italien kommt auch die Trinkwasserversorgung in einigen Regionen so langsam an ihre Grenzen oder ist schon drüber hinaus.
In Italien sind die Probleme vor allem im Norden groß. Der Fluss Po ist hier wichtigster Wasserlieferant im Reisgetreide- und Obstgarten vom Piemont bis an die Adriaküste. Eigentlich. Jetzt ist der Flusspegel auf den niedrigsten Stand seit 70 Jahren gefallen und die eigentlich wasserreiche Gegend muss Wasser rationieren, um über die nächsten Wochen zu kommen. In 100 Städten und Gemeinden im Piemont soll den Haushalten jetzt nachts das Wasser abgestellt werden, damit die Stauseen sich etwas aufladen können. In einigen kleinen Kommunen sind die Wasserquellen bereits versiegt. Hier kommen seit dieser Woche Tanklaster, an denen die Menschen Wasser für ihren täglichen Bedarf zapfen können.
Also es klingt schon dramatisch, was unser Korrespondent Jörg Seiselberg da berichtet, dass in einigen Kommunen der Tanklaster kommen muss, um die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Schauen wir nach Istanbul, auch da gibt's schon Engpässe bei der Versorgung mit trinkbarem Wasser. Das berichtet unser Korrespondent Uwe Lüb.
In Italien sind die Probleme vor allem im Norden groß. Der Fluss.
Nee, das haben wir schon gehört. Da hat sich nochmal der Herr Seiselberg ins Programm eingeschlichen. Vielleicht können wir die Türkei und Istanbul von Uwe Lüb später noch nachreichen. Gehen wir weiter nach Israel. Da hätte ich gedacht, die Lage ist alles andere als entspannt. Ich war vor ganz vielen Jahren mal da und der Jordan, der war unten doch eher staubig statt nass. Aber trotzdem, unser Korrespondent Tim Aßmann sagt, die Lage soll einigermaßen entspannt sein.
Israel hatte zuletzt mehrere ungewöhnlich kühle und auch nasse Winter. Also aktuell ist so ein bisschen Entwarnung. Aber davor, da gab es eine lange und auch historische Dürreperiode. Und die hat nochmal unterstrichen, was hier eh schon eigentlich alle wussten. Es regnet weniger, es wird wärmer. Und man braucht einfach bei der Wasserversorgung eine neue Strategie. Beim Trinkwasser ist das in Israel vor allem entsalztes Meerwasser. Also es gibt mehrere große Entsalzungsanlagen an der Mittelmeerküste. Bei der Bewässerung, da setzt man vor allem auf gereinigtes Abwasser. Und außerdem wird natürlich auch versucht, da Wasser zu sparen. Also so große Beregnungsanlagen in der Landwirtschaft, die sieht man in Israel wirklich ganz, ganz selten. Und übrigens sieht man hier auch keine Rasensprenger. Stattdessen wird stark auf Tröpfchenbewässerung gesetzt. Da gilt Israel weltweit als Vorreiter.
Also kühle und nasse Winter hatte Israel zuletzt. Und dann wird da nicht per Gießkanne draufgeplätschert, sondern ganz gezielt in Tröpfchenbewässerung. Und das bringt's, berichtet Tim Aßmann. Dann noch ein letzter Blick zu unserem Nachbarn im Osten. Jan Palukat berichtet aus Warschau.
Ja, auch hier in Polen ist Wasserknappheit ein Thema, vor allem in den besonders betroffenen Gebieten im Westen und Nordwesten des Landes, in der Gegend um Posen oder im westlichen Pommern. Da, wo Dürren Badeseen austrocknen und Bauern alljährlich in die Verzweiflung treiben. Neben dem Klimawandel ist die Wasserkrise auch hausgemacht, denn anders als im wilderen Osten des Landes haben die Menschen im heutigen Westpolen über die Jahrzehnte extensiv Landwirtschaft betrieben, natürliche Feuchtgebiete trockengelegt und Bäume gerodet. Im Osten fungieren ausgedehnte Urwälder wie die Białowieża hingegen noch als natürliche Wasserspeicher, wobei es dort auch trockener wird und es zuletzt zu erheblichen Torfmoorbränden kam. Gemessen an der Statistik gehört Polen laut UN-Definition schon heute zu den EU-Ländern, die akut von Wasserknappheit bedroht sind. In Sachen Süßwasserreserven liegt das Land auf einem der hinteren Plätze in der EU.
Tatsächlich hätte ich das auch nicht vermutet, was Jan Palukat da berichtet über die Versorgung mit Wasser in Polen. Wir möchten wissen, wie sieht's denn bei Ihnen aus, also in heimischen Landstrichen? Wie empfinden Sie unsere Versorgungslage aktuell? Haben Sie an Ihrem Verhalten schon was geändert oder haben Sie vor, das zu tun oder aber ganz im Gegenteil? 0331 70 99 111 wäre die Nummer der Wahl. Wir sprechen über Wasserknappheit und über unseren Umgang mit Wasser generell in Berlin und Brandenburg, aber auch drüber hinaus. Und wir stellen ja eingangs immer gerne so eine sehr offene, sehr weite Frage auf radio1.de, um sie abstimmen zu lassen, um mal so zu sehen, wie die Gemengelage ist bei Ihnen. Auf radio1.de finden Sie jetzt eine Umfrage, die lautet: Wasserknappheit in Berlin und Brandenburg, macht Ihnen das Sorgen? Und dann können Sie abstimmen, ja sehr, ja etwas oder nein. Und ein paar von Ihnen waren offenbar schon unterwegs, wie gesagt, auf radio1.de. 72% haben dagelassen, ja, das macht mir große Sorgen. 20% sagen, jo, ein bisschen. Und 8% sagen, nee, da mache ich mir keinen Kopf. Sie können da weiter abstimmen oder aber gleich hier anrufen und erzählen und berichten aus Ihrem Umgang mit Wasser unter 0331 70 99 111. Ich schulde Ihnen noch den Bericht unseres Korrespondenten Uwe Lüb aus Istanbul, wie das aussieht mit der Wasserversorgung in der Türkei bzw. in Istanbul selbst. Hier ist er.
Istanbul hat ein ziemlich ernstes Trinkwasserproblem. Rund 18 Millionen Menschen leben in der Megacity und alle brauchen Wasser. Schon seit langem kommt das auch aus umliegenden Regionen, wo dafür eigens Staudämme angelegt wurden. Die sind nun aber teils dringend sanierungsbedürftig. Was helfen könnte, wäre, Wasser zu sparen. Dazu wird auch aufgerufen in Medien oder über Plakataktionen. Aber das verhallt meistens. In der Türkei werden immer noch Autos mit dem Wasserschlauch auf der Straße gewaschen. Straßen werden mit Wasser gereinigt, Leitungen sind undicht und viele Warmwasserbereiter sind so alt, dass es schon mal 2 Minuten dauert, bis dann mal warmes Wasser kommt.
Ja, da kann ich mich allerdings anschließen. Bei uns ist die Therme gar nicht so alt. Es dauert aber unter der Dusche 5 Liter lang, bis warmes Wasser kommt. Und da kommt jetzt gleich hinterher der praktische Tipp der schwäbischen Hausfrau. Inzwischen sammle ich das in der Gießkanne und trage es dann runter und wässere damit. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für Ihren Haushalt, aber vielleicht haben Sie auch ganz andere und verraten uns die unter 0331 70 99 111. Die Wochenenden, die verbringe ich für meinen Teil ja sehr gern am und auch im Paarsteiner See. Natürlich habe ich dort schon angebadet, aber ich schaue auch seit Jahren zu, wie der See dort schrumpft und der Strand wächst, also immer breiter, immer tiefer wird, derweil die Anwohner drumherum ausgiebig ihre Blumen und auch ihre Grünflächen sprengen. Dieses Missverhältnis gibt es überall in Berlin und Brandenburg. Rock, also in unserer geliebten Sandbüchse. Mein Kollege Nico Schmolke hat für den RBB einen solchen Fall mal durchdekliniert und zwar in Form einer Reportage. Also er hat sich gefragt, was das denn bedeutet und was sich dagegen machen lässt, gegen diese zunehmende Trockenheit. Der Film heißt Auf dem Trockenen, der Autor, wie gesagt, Nico Schmolke. Moin Nico.
Morgen.
Du hast dir ganz konkret den Sediner See angeschaut in Potsdam-Mittelmark. Seit wann schrumpft der und wie sehr schrumpft der?
Also man muss sagen, der schrumpft halt immer ein bisschen und dann wächst er wieder. Das ist ja auch eigentlich ganz normal, dass Seen mal ein bisschen zu, mal ein bisschen abnehmen. Wir haben ja nun mal normalerweise Wetter. Aber jetzt ist es halt das Klima. Es ist halt so eine radikale Änderung gerade, dass ich glaube seit 2018, seitdem es eben wirklich deutlich wärmer geworden ist und die Sommer auch relativ trocken sind, da ist der See richtig abgesackt und da sprechen wir von 50 Zentimeter, die da im Jahr verloren gegangen sind, 1,5 Meter dann also in 3 Jahren und das ist dann halt so massiv, dass dann ganze Sandbänke entstanden sind, dass das Schilf komplett im Trocknen steht, die Fische dann natürlich kaum noch laichen können, also das ist wirklich ein massiver Rückgang und der Nachbarsee vom Sediner See, der Friesdorfer See, der ist zum Beispiel schon komplett verschwunden.
Ja, da hast du auch ganz beeindruckende Bilder für gefunden. Beispielelsweise der Fischer, der diesen See bewirtschaftet, dessen Fangbecken früher direkt im See drin hingen, an seinem Haus. Inzwischen liegen die trocken, meterweit vom See entfernt. Was sagen denn die Experten? Was ist die Ursache dafür? Ist das der Klimawandel, den du angesprochen hast?
Also es gibt 2 Gründe. Der eine ist der Klimawandel. Übrigens weniger, dass es weniger regnet, weil wir haben ja schon auch immer noch Regen. Manchmal ist es eher ein Starkregen. Da gibt es dann auch Probleme, weil der Regen dann gar nicht so schnell versickern kann und so. Das Hauptproblem ist aber tatsächlich die steigende Temperatur und dadurch die zunehmende Verdunstung. Das dürfen wir nicht vergessen. Oft heißt es ja auch, es war doch so feucht diesen Winter. Ja, mag sein, aber wenn es wärmer ist, bringt uns das nichts. Es geht um die Verdunstung. Experten sagen, 1 Zentimeter verdunstet allein von diesem See an solchen Hitzesommertagen. Das ist also der eine Grund. Und der andere Grund ist aber auch das Thema der Entnahme des Verbrauchs. Du hast es ja auch schon angesprochen anfangs. Das Thema Rasenbewässerung, das Thema Pools. Klar, je trockener es ist, je wärmer es ist, desto eher haben wir Bock, einen Pool im Garten zu haben. Desto eher merken wir, wir müssen den Rasen bewässern. Aber wir sollten uns fragen, ob das so sinnvoll ist, weil zum Beispiel der Sediner See ist ein grundwassergespeister See. Er ist also letztendlich Symbol dafür, dass das Grundwasser deutlich zurückgeht. Und wenn wir jetzt zusätzlich noch aus dem Grundwasser ganz viel Wasser rausholen, zur Bewässerung, dann haben wir halt ein Problem.
Jetzt ist der See natürlich auch identitätsstiftend für die Leute, die gewohnt sind, darin zu baden, den zu nutzen, ihre Freizeit drumherum zu gestalten. Was machen jetzt die Menschen, die Anwohner aus der Gemeinde?
Naja, die Leute baden natürlich trotzdem noch, weil das ist nun mal, die Gemeinde heißt Sediner See, das ist identitätsstiftend, du sagst es, viele sind da aufgewachsen, als kleine Kinder schon baden gegangen, man geht ja trotzdem noch baden, aber jedes Mal, wenn man da hingeht, denkt man halt, ja, scheiße, vor 5 Jahren sah es hier noch anders aus. Also ich glaube, es macht mental ganz viel mit den Leuten. Das haben wir auch gemerkt, als wir schon vor 2 Jahren eine Art erste Version von diesem Film mal gezeigt haben. Da gab es danach nämlich eine Gemeindeversammlung und da ist jeder 10. Sediner hingegangen. Das ist ja schon viel. Also so, als würden hier zum Abgeordnetenhaus in Berlin 300.000 Leute gehen. und haben da ein bisschen Stunk gemacht und gesagt, hier Bürgermeister, mach mal was, rette unseren See. Also da ist ganz schön was in Bewegung gekommen. Es gibt jetzt auch einen Förderverein für den See, wo die Leute sich dafür engagieren, dass man guckt, wie man den See retten kann. Und das wird übrigens grundsätzlich nur über 2 Dinge gehen, die wir selbst in der Hand haben. Die eine Sache ist eben, den Verbrauch zu reduzieren und die andere Sache ist, wieder vermehrt in Kreisläufen zu denken. Also Wasser, was bislang als verbrauchtes Wasser immer weggeleitet wird, ne, Klärwerke und dann rein und irgendwelche Flüsse und so weiter, eher wieder in der Region selbst zu versickern. Wir müssen das betrifft nicht nur Seen, auch die gesamte Wasserkreisläufe, die müssen wir wirklich wieder als Kreisläufe denken und nicht Wasser wegleiten. Das sind die 2 Dinge, die wir hier konkret vor Ort in der Hand haben. Die dritte, den Klimawandel aufhalten, das ist halt eine größere Sache.
Das sagt Nico Schmolke, der ist Autor des Films Auf dem Trockenen, in dem geht es um Wasserknappheit in Berlin und Brandenburg. Lass uns nochmal auf die Region insgesamt gucken, dass die Spree zum Beispiel im Sommer Niedrigwasser hat, das wissen wir, dass wir auf einer Sandbüchse leben auch. Aber ich erinnere mich, dass wir vor 15 Jahren hier Ihrem Programm in einem sehr heißen Sommer, das war damals noch was Besonderes, mit einem Experten gesprochen haben, der meinte, ach, macht euch keine Gedanken wegen der Wasserversorgung. Berlin hat eine gigantische Wasserlinse unter sich, so hat er das gefasst. Der Wandlitzer Wasserwerker, den ich in deinem Film auch gesehen habe, der klingt da aber schon nicht mehr so optimistisch.
Ja, es gibt je nach ganz spezifischer Region in Brandenburg unterschiedliche Grundwasservorkommen. Das kann man jetzt nicht für die ganze Region beantworten. Das liegt einfach daran, was für einen Boden haben wir da drunter, wie tief sind Grundwasserleiter, wann ist ein Grundwasserleiter bereits schon versalzen. Das ist dann immer der zweite oder der dritte, den kann man dann nicht so leicht nutzen. Also deswegen lässt sich das jetzt nicht so pauschal beantworten. Für Berlin muss man sagen, ja, man könnte, wenn das Niedrigwasser der Spree und der Havel noch extremer wird, wieder vermehrt auf Grundwasser zurückgreifen. Derzeit ist es ja so, dass wir in der Stadt hier 70% unseres Trinkwassers aus den Flüssen gewinnen. Und man könnte den Anteil wieder höher in Richtung Grundwasser ziehen. Nur wir erleben in ganz Brandenburg und Berlin einen Rückgang des Grundwassers. Und wenn wir jetzt glauben, naja gut, hier an der einen Stelle ist noch genügend Grundwasser, jetzt zapfen wir es hier an, dann mag das kurzfristig das Problem ein bisschen lösen, aber es ändert langfristig nichts an der Grundproblematik. Ich habe vor unserem Gespräch mal nachgeguckt. Der entscheidende Durchflusspegel, wo man immer misst, wie sieht's denn aus mit der Spree, der liegt am Ende vom Spreewald in Leipzig. Und dort sagt man 4,5 Kubikmeter die Sekunde, wenn das unterschritten wird, dann haben wir ein Problem. Wir sind jetzt heute Morgen bei unter 1,5. Das ist quasi schon die dritte der drei Niedrigwasserstufen. Das ist sozusagen schon, also darunter steht im Niedrigwasserkonzept für die Spree gar nichts mehr. 1,5 ist sozusagen der Punkt, wo man sagt, oh, jetzt müssen wir anfangen, Fischtreppen zu schließen. Wir müssen anfangen, über Schließen von einzelnen Spreewaldfließen nachzudenken, dass sie trockengelegt werden. Wir sind heute früh schon darunter. So dramatisch ist die Situation und deswegen hilft es auch nichts, mal da oder da noch ein bisschen Grundwasser anzuzapfen. Die Wasserkrise ist einfach schon viel, viel größer.
Am Sediner See zumindest, das sehen wir in deinem Film, scheint eine Lösung gefunden. Da soll nämlich Wasser aus einem Flüsschen in der Gegend eingeleitet werden, aus der Nieblitz. Ich frage mich allerdings als Zuschauerin, ist das wirklich die Lösung? Dann ist halt der Fluss trocken und das Ökosystem da schmiert ab und der Sediner See trocknet einfach nur langsamer aus, oder nicht?
Naja, derzeit ist es so, das gesamte Abwasser aus dem Raum Sediner See wird quasi in die Nieblitz geleitet über ein Klärwerk bei Belitz. Das heißt, man würde jetzt eher wieder den quasi natürlichen, ja, große Anführungszeichen, Zustand wiederherstellen, indem man halt sagt, na gut, wir leiten ja eh unser hier gewonnenes Grundwasser als Abwasser bei euch hin. Deswegen nehmen wir vorher von der Nieblitz ein bisschen Wasser, um unser Grundwassergebiet hier aufzufüllen. Also man hat den natürlichen Kreislauf eh schon lange durchbrochen und jetzt würde man ihn eher wieder herstellen. Aber du hast natürlich recht, auch die Nieblitz ist jetzt kein Hochwassergebiet. Die führt zwar gerade noch genügend Wasser, kann man sagen, aber es betrifft natürlich alle Flüsse und Seen in der Region. Von daher ist natürlich die Frage, ob das jetzt in 40, 50 Jahren, wenn die Klimakrise richtig reinkickt, uns auch noch hilft. Aber diese Ideen der Wasserkreisläufe zu schaffen, sind schon die, die uns weiterbringen werden. Auch in Berlin wird man übrigens anfangen, das verbrauchte Trinkwasser, was geklärt ist, später erneut zu fördern als Trinkwasser. Das klingt für uns heute noch komisch, aber wir werden dorthin kommen. Wir werden auch in landwirtschaftlichen Flächen mit Abwasser bewässern. Wir werden wahrscheinlich irgendwann merken, dass es bescheuert ist, in den Klos Trinkwasser runterzuspülen. Also Kreislauf wird das große Thema werden in den nächsten Jahrzehnten.
Du, Nico, das wollte ich genau gerade sagen. Ich finde es wirklich tatsächlich sehr merkwürdig, wenn ich die Spülung ziehe, dass ich mit Trinkwasser Exkremente wegspüle. Das finde ich weitaus merkwürdiger. Besten Dank dir fürs Gespräch. Nico Schmolke hat den neuen Kampf ums Wasser in der Region hier bei uns festgehalten für den RBB. Sein Film heißt Auf dem Trockenen und Sie finden den in der ARD-Mediathek. Schauen Sie sich den bitte unbedingt an, wenn Sie sich für unser Thema heute interessieren. Wir haben den Titel nämlich direkt im Mang bei Nico geklaut. Wir diskutieren unter dem Titel Auf dem Trockenen, wie wir mit unserem Wasser umgehen. Das wollen wir diskutieren und Ihre Meinung dazu ist weiter gefragt unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir sprechen über unseren Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser und angerufen hat Renate mit einer Beobachtung aus ihrem Alltag.
Also ich wohne hier im Einzugsgebiet von Tesla und bin häufig auf dem Wasser unterwegs. Das ist so meine Hausstrecke, die Löcknitz, Flagensee und so weiter. Und in den letzten 3 Jahren habe ich festgestellt, erschreckenderweise, dass die Deipen immer mehr aus dem Wasser rausschauen. Also das, was dann die Uferbegrenzung ist. Und auffällig, ich war erst letzte die Woche wieder unterwegs gewesen, auf der alten Spree ist, dass die Bootsanleger, die von den Leuten privat da angebaut worden sind, so 50 bis 75 Zentimeter aus dem Wasser rausreichen.
Und wir haben auch einen Bericht aus Tangermünde und da war ich erst Anfang März und dachte, ach, sieht gut aus, die Elbe. Guter Wasserpegel war so mein Eindruck. Der Hörer Michael sagt, seiner ist inzwischen ein anderer.
Hallo, hier ist der Michael aus Tangermünde, angrenzender Kreis ans Havelland und hier ist es schon sehr, sehr trocken, seit Tagen nicht geregnet. Aber seit Wochen nicht geregnet, man braucht ja bloß mal reingucken in die Elbe, wie da der Wasserstand ist. Also es ist sehr besorgniserregend und in meinen Augen handelt ja die Politik viel zu langsam. Es müsste mehr getan werden, Bäume pflanzen und so weiter und so fort. Ich hoffe, hier geschieht bald mal was.
Was beobachten Sie und vielleicht vor allen Dingen, was tun Sie? Berichten Sie uns das unter 0331 70 99 111. Wir sprechen über Wasser und über unseren Umgang damit und tragischerweise passt unsere Sendung heute damit gut zur Nachrichtenlage. Gestern nämlich kam die Meldung, dass die Schwarze Elster im Süden Brandenburgs und auch in Sachsen auf manchen Abschnitten ausgetrocknet ist. Das sind schlechte Nachrichten für viele Menschen, beispielsweise für Angler und Fischer, aber auch für den Senftenberger See und den Zweckverband Lausitzer Seenland und dessen Verbandschef habe ich jetzt am Telefon. Hallo Detlef Wurzler.
Schönen guten Tag, Frau Weber.
Die Schwarze Elster, die ist für den Senftenberger See Zu- und Abfluss, also der liegt da sozusagen mittendrin. Da wird die Schwarze Elster dick und breit, könnte man sagen. Was bedeutet das jetzt für den See?
Na, das bedeutet in allererster Linie, dass wir kein neues Wasser in den See hineinbekommen und solange der Auslauf nicht gestoppt wird, dann auch Wasser verlieren aus dem See.
Das heißt, die Conclusio ist jetzt, den Ablauf zu stoppen, dann trocknet die Schwarze Elster hinten auch aus.
Das ist nicht ganz richtig. In manchen Abschnitten ja, aber dann erhält die Elster ja wieder Wasser von den Horizontalfilterbrunnen aus Brieske zum Beispiel und aus der Pössnitz.
Also Sie würden schon dafür plädieren, den Abfluss aus dem See jetzt zu blockieren oder zumindest zu verschmälern?
Das wäre unser Wunsch, damit der Wasserstand im See möglichst lange konstant bleibt. Die Verdunstung geht natürlich trotzdem noch verloren, aber wir haben leider im Jahr nur eine Staulamelle von 70 Zentimeter maximal und dann würde es zu einer Sperrung des Sees führen.
Jetzt sprechen wir hier gerade über den Senftenberger See, aber Sie vertreten ja noch viel mehr Gemeinden und auch Unternehmensbereiche, die ganz direkt am Wasser in Ihrer Region hängen. Also ich pick mir jetzt mal den Oberspreewald raus oder den Familienpark in Großkoschen. Was bedeutet das, was wir jetzt beobachten, insgesamt für Ihre Region?
Ja, es ist natürlich immer ein schlechtes Vorzeichen, wenn man von Dingen abhängig ist, die man selbst nicht beeinflussen kann. Und die Niederschläge können wir ja ohnehin nicht beeinflussen, aber manche Regularien, wie eben dargestellt, schon. Und wir würden uns schon wünschen, dass man wenigstens auf diese Dinge dann aktiv Einfluss nimmt, um das, was auch mit enormen Steuergeldern hier geschaffen wird im Lausitzer Seenland dann auch zu erhalten und für die Menschen zur Nutzung zuverlässig zur Verfügung steht.
Da höre ich raus, dass Sie finden, all das passiert nicht. Sind Sie unzufrieden mit der politischen Regulation?
Ja, ich sage nicht, all das passiert nicht, ist nicht richtig. Es passiert schon einiges im Hintergrund, aber die Dinge passieren halt sehr langsam und bestehende Regularien aufzuweichen oder neu zu überdenken und dann neue Schlüsse zu ziehen, das dauert leider sehr lange.
Jetzt haben Cottbus und der Landkreis Spree-Neiße in dieser Woche beschlossen, dass zwischen 8 und 20 Uhr kein Wasser mehr aus Flüssen, aus Seen abgepumpt werden darf. Seit gestern ist auch das Abpumpen im Elbe-Elster-Kreis verboten. Kommt das auch zu spät?
Ja, im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist diese Verfügung auch erlassen. Das hilft sicherlich auch, bringt aber nicht den ganz großen Effekt jetzt für den See zum Beispiel. Natürlich müssen viele Faktoren zusammenführen und das ist ein Baustein dazu. Ob der nun eine Woche zu zeitig oder zu spät kommt, das ist müßig, glaube ich, darüber zu diskutieren.
Jetzt kennen wir alle diese Bilder vom Aralsee, ne? Diese verrosteten Schiffe, die auf Sand liegen, auf dem Trockenen, da wo früher Wasser war. Gehen Sie davon aus, dass das auch ein Zukunftsszenario für uns hier ist in der Region und für Sie ganz konkret?
Ich bin kein Klimaforscher und so weit in die Zukunft wage ich mir auch nicht zu schauen. Es ist ja vor 2 Jahren schon mal relativ eine Trockenheit hier gewesen in der Region. Dann hatten wir relativ stabile Winter, wo auch der Seelitzer See zum Beispiel über 2 Meter in der Staulamelle angestaut werden konnte. Also das Wetter spielt eine große Rolle. Ob der Klimawandel sich jetzt tatsächlich langfristig so niederschlägt hier bei uns in der Region, mag ich nicht beurteilen.
Dann nochmal konstruktiv nach vorne geguckt. Was würde helfen? Langfristig, mittelfristig, kurzfristig?
Mittelfristig würde mit Sicherheit helfen, die Seenkette, wenn sie dann fertiggestellt ist, miteinander so zu verbinden, dass das Primat wirklich das Halten des Wasserstandes hat und alles das, was zur Verdunstung beiträgt, zum Beispiel die stark verkrautete, verschilfte Elster, dann eben auch in anderen Bereichen freigegeben wird, wo sie nicht unbedingt mit Wasser gefüllt werden muss. Im Moment fällt sie natürlich von Kleinkoschen bis Senftenberg trocken. Das könnte auch von Senftenberg bis Schwarzheide zum Beispiel der Fall sein. Und schon stünde mehr Wasser für die Seenkette zur Verfügung.
Also die Schwarze Elster muss zumindest streckenweise, abschnittsweise dran glauben, meinen Sie?
Das hat die Natur schon so geregelt und ich glaube, dass das sich auch nicht ändern wird in den nächsten Jahren. Es gab immer wieder Perioden, wo die Elster trocken gefallen ist, auch schon in zurückliegenden Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das zukünftig anders sein wird.
Das sagt Detlef Wurzler, der ist Verbandsvorsteher im Zweckverband Lausitzer Seenlandschaft, über die streckenweise ausgetrocknete Schwarze Elster und das Wasser- und Wirtschaftssystem drumherum. Haben Sie besten Dank. Schönes Wochenende.
Vielen Dank auch. Vielen Dank an Sie. Tschüss.
Viele von Ihnen rufen an und haben Hörertipps da zum Umgang mit Wasser, zum Wassersparen. Da hat Daniela Wilke, unsere Kollegin, meine Kollegin, eine Collage draus gebastelt. Quasi Best of Wassersparen. Hier ist sie.
Vollbäder kommen überhaupt gar nicht mehr in Frage. Und auch nicht das ständige Duschen ist, das wissen wir auch schon lange, das sagen Hautärzte, ist gar nicht gut für die Haut. Wir stinken alle nicht, wir haben jeden Tag was Neues an und man kann sich auch mal so waschen. Also auch nicht dieses exzessive Duschen.
Ja, die Beregnung von Rasenflächen und so kann ich verstehen, das ist doof, finde ich auch. Aber was mich sehr viel mehr wundert ist, dass ich immer zu beobachte, dass Leute sich die Hände waschen und beim Einseifen immer das Wasser laufen lassen. Verstehe ich nicht.
Ich frage mich, warum die Leute nicht auf die Idee kommen, den Schlauch von der Waschmaschine, also vom Ablauf, wieder in die Wanne legen zu lassen oder selbst zu legen. Das war ja früher sehr oft üblich. Und dort kann man dann das Spülwasser ja auch fürs Klo wieder nehmen. Also man kann sich das dort sammeln und dann einfach mal fürs Pipi-Spülen ins Klo schütten.
Ja, also bei mir ist es so, wenn das Wasser knapp wird draußen und die Bäume anfangen loszukriegen, dann sammle ich alles Wasser, was ich in der Küche habe. Ich habe so einen Baueimer und da kippe ich alles, was ich an Wasser finde, zusammentragen kann und so weiter, kommt da rein. Und damit gieße ich immer.
Wir haben ein Zweifamilienhaus und wir sammeln jeden Wassertropfen, der vom Himmel fällt, in einen großen Behälter, einmal an der Dachrinne und einmal in einem Sammelbehälter mit 3 Kubikmeter und gießen dann davon unseren Garten.
Also die geballte Radio 1 Kompetenz zum Thema Wassersparen und irgendwie passt dieser Song hier ganz gut dazu, oder? Smoke City mit Underwater Love. Sie schreiben uns ganz viele Mails zu unserem Thema Wasser, Umgang mit Wasser. Regina zum Beispiel mit einer Beobachtung aus Japan, da hat sie mal gelebt vor etlichen Jahren und sie sagt, schon damals war es selbstverständlich und normal in privaten Haushalten wie in allen Büros, dass das Wasser vom Händewaschen anschließend, also für die nächste Toilettenspülung genutzt wurde. Herzliche Grüße. Und das ist was, was ganz viele von Ihnen geschrieben haben und auch viele Anrufer, Anruferinnen sagen das. Das Brauchwasser, was nicht irgendwie richtig versaut ist, kann ja noch genutzt werden. Also wenn keine Seife und sowas drin ist, zum Garten bewässern. Und wenn eben beispielsweise dann nur mal Hände mitgewaschen wurden für die anschließende Klospülung. Auch Olaf schreibt das. Mit Leitungswasser den Rasen pflegen grenzt an Dekadenz. Wobei ich dazu sagen muss, manche sagen auch, naja, wässern müssen wir schon, denn Pflanzen, vielleicht nicht unbedingt Gras, aber doch Bäume spenden ja Schatten, also sollte man schon wässern. Olaf jedenfalls sagt, gesagt, das finde ich dekadent und auch täglich duschen ist Quatsch, so dreckig kann man ja gar nicht sein. Immer nur auf die Politik zu warten, ist da sehr bequem. Und er sagt, als Kind der DDR ist mir noch in Erinnerung, dass nicht immer alles im Überfluss verfügbar ist. Ein bisschen mehr wir und ein bisschen weniger ich könnte schon eine ganze Menge bewirken. Und Peter Bär hat so eine richtige Liste geschickt, was er alles tut, mit seiner Familie tut. Ich greife mal ein paar raus. Also, wenn innerhalb der kleinen Familie alle hintereinander fürs kleine Geschäft aufs Klo gehen, zum Beispiel beim Ankommen in der Wohnung oder morgens früh, dann spült immer nur der Letzte. Ist nicht ganz so lecker, aber auch nicht ganz so schlimm, schreibt Peter. Dann hat er noch diverse Tipps im Garten. Zum Beispiel die Gartenbewässerung wird knapp gehalten, kann aber nicht gänzlich entfallen, sonst vertrocknet ja alles. Sparmaßnahmen, Doppelpunkt, eine Regenwassertonne beispielsweise. Dann eine Zusatzbewässerung erfolgt nur im Abstand mehrerer Tage und dann lieber ausführlich, damit das Wasser in die Tiefen vordringt und nicht oben liegen bleibt, wo es die Sonne gleich wieder wegschlägt. Über eine Bewässerungsuhr wird das möglichst früh morgens gemacht, ca. 5 Uhr. Das ist ja vielleicht auch was Sie sehen, wenn Sie über Land fahren, dass da viel in der Mittagszeit einfach so rausgebraust wird, was vor allen Dingen für solche Regenbogeneffekte sorgt, aber nicht unbedingt dafür, dass der Boden feucht gehalten wird. Und dann Auto, wenn vorhanden, in der Waschanlage waschen, da wird das Wasser weitgehend wiederverwendet. Eine Menge Tipps gibt es offenbar schon und Carsten aus Schöneberg steuert noch einen schönen Gedanken bei. Der sagt, vermutlich kann nur der Kosmopolit den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen. Also wenn wir hier nicht nur so immer jeweils an unseren eigenen Bauchnabel denken, sondern auch darüber hinaus. Wir sprechen übers Wasser und fragen Sie auf radio1.de. Sparen Sie bewusst Wasser? Und die Antworten, die sich da bisher so eingefunden haben, die sind so ähnlich wie das, was ich hier im Programm von Ihnen höre. 92% haben da abgestimmt, ja, ich spare bewusst Wasser. 8% sagen, nee, auch hier im Programm haben schon eine Menge Menschen angerufen mit Tipps und Hinweisen, wie Wasser zu sparen wäre. Sie können sich weiter beteiligen, entweder bei der Umfrage auf radio1.de oder hier live in der Sendung unter 0331 70 99 111. Auf Facebook haben wir Sie gefragt, mit welchen Tricks spart ihr Wasser? Und Regina hat zum Beispiel geschrieben, ich sammle das Wasser in der Küche vom Salat oder Gemüsewaschen und gieße damit die Balkonbepflanzung. Auch den Straßenbaum vom Haus gieße ich regelmäßig mit Restwasser. Man kann auch beim Duschen Wasser sparen bzw. Wasser auffangen, damit Pflanzen gießen, Spülmaschine und Waschmaschine auf Eco-Programm laufen lassen und nur bei voller Befüllung. Das sind ja schon mal einige Tipps. Tom hat sich angeschlossen und sagt, ja, also auch sie fangen Wasser auf für den Garten beispielsweise. Und Henry sagt, ich habe eine ca. 700 Liter Regenwassertonne, also das ist dann schon mehr als eine Tonne, und seit der Inbetriebnahme derselben kein Trinkwasser mehr im Garten gebraucht. Matthias hat noch einen eher regulatorischen Angang und sagt, Wassersteuer einführen, Problem gelöst. Kerstin schrieb noch, zum Duschen verwende ich feste Seife, lässt sich viel schneller abduschen als Shampoo und überhaupt öfter mal Waschbecken und Seiflappen benutzen. Vielen Dank für Ihre Eingaben. Wir haben in den zurückliegenden 2,5 Stunden gesprochen über Wasserknappheit hier bei uns in der Region. Das Thema aufgebracht hat unsere Hörerin Paula. Wenn Sie übrigens einen Themenvorschlag haben, immer gerne her damit an dieweber@radio1.de. Und Paula hat hier zu Beginn der Sendung gesagt, ihr sei im Urlaub klar geworden, wie verschwenderisch wir in Deutschland und in Berlin und Brandenburg umgehen mit Wasser.
Das war in Namibia. Die haben wirklich existenzielle Probleme, obwohl sie schon sehr gut angepasst sind an ihre Landschaft. Dann kommt man wieder und bekommt hier halt erzählt irgendwie, mein Statussymbol ist mein Rasen und den gieße ich jetzt fleißig und das Auto ist auch ganz wichtig und muss gewaschen werden. Und dann verliert man halt immer so den Glauben dran. Also wir leben in so einem Luxus. Ist das notwendig? Also die Verteilung auf der Erde, wir können es ja nicht dahin pumpen. Darum geht es ja nicht.
Rasen sprengen, Pool befüllen, Auto waschen, duschen, baden und in der Toilette spülen. All das machen wir überwiegend mit Trinkwasser. Ein bisschen Wasser sparen bringt nichts, sagt Paula und meint, jede und jeder sei hier gefragt.
Das ist natürlich auch mein Argument. Jeder Einzelne, das macht doch nichts aus, wenn ich hier so ein bisschen spare. Aber ich frage mich, wo kommt denn der steigende Verbrauch halt her? Das sind 120 Liter täglich, das ist so viel Wasser. also Trinkwasser, aufbereitetes Wasser, was wirklich richtig was wert ist, was aber auch ja niemand, da hängt ja kein Preisschild dran, wir spülen es ja einfach durch.
Und es liegt nicht nur an unserem Verbrauch allein. Klimafolgenforscher Professor Fred Hattermann hat hier auf Radio 1 erzählt, es wird in den nächsten Jahren insgesamt trockener und wir sollten uns darauf einstellen.
Die neuesten Szenarien, die wir angeguckt haben, gibt uns eher eine trockene Zukunft. Und das ist natürlich dann einmal eine trockenere aufgrund des Niederschlages und dann eben noch der gestiegene Wasserbedarf der Vegetation, eben wegen wärmeren Temperaturen, kürzeren Winter. Und das ist dann natürlich schon etwas, worauf wir uns einstellen, woran wir uns anpassen müssen.
Das haben auch Sie bestätigt hier im Programm oder einige von Ihnen, Regina beispielsweise, die in Grünheide auf der Spree unterwegs ist mit dem Boot und Michael, der in Tangermünde auf die schrumpfende Elbe schaut. Die Wasserstände gehen runter. Eine aktuelle Meldung dazu war gestern die, dass die Schwarze Elster teilweise ausgetrocknet ist. Darüber habe ich hier im Programm mit Detlef Furzler gesprochen. Der ist Verbandsvorsteher im Zweckverband Lausitzer Seenland. Der hat die gesamte Seenlandschaft in der Lausitz im Blick und empfiehlt vor allem, die Verdunstung zu reduzieren. Das heißt aber auch, hat er hier im Programm gesagt, auf Teile der Schwarzen Elster zu verzichten.
Mittelfristig würde mit Sicherheit helfen, die Seenkette, wenn sie dann fertiggestellt ist, miteinander so zu verbinden, dass das Primat wirklich das Halten des Wasserstandes hat. Und alles das, was zur Verdunstung beiträgt, zum Beispiel die stark verkrautete, verschilfte Elster, dann eben auch in anderen Bereichen freigegeben wird.
Und einige Tipps im kleineren Maßstab für zu Hause gab es von Ihnen. Wir haben hier eine Collage dazu zusammengestellt.
Die Beregnung von Rasenflächen und so kann ich verstehen, das ist doof, finde ich auch. Aber was mich sehr viel mehr wundert ist, dass ich immer zu beobachte, dass Leute sich die Hände waschen und beim Einseifen immer das Wasser laufen lassen. Verstehe ich nicht.
Ja, also bei mir ist es so, wenn das Wasser knapp wird draußen und die Bäume anfangen loszukriegen, dann sammle ich alles Wasser, was ich in der Küche habe. Ich habe so einen Baueimer und da kippe ich alles, was ich an Wasser finde, zusammentragen kann und so weiter, kommt da rein.
Meine Idee wäre, Unterdrucktoiletten auch in Haushalten zu integrieren, wie man sie von der Deutschen Bahn oder im Flugzeug kennt, weil da funktioniert das so gut wie ohne Wasser. Warum ist das im normalen Haushalt nicht möglich?
Also meine Klospülung, die ist nicht so richtig drauf und dann sind da 10 Liter Wasser weg. Die ist halt so eingestellt, solange wie ich den Finger drauf habe.
Wir haben ein Zweifamilienhaus und wir sammeln jeden Wassertropfen, der vom Himmel fällt, in einen großen Behälter, einmal an der Dachrinne und einmal in einem Sammelbehälter mit 3 Kubikmeter. Und gießen dann davon unseren Garten.
Und vielleicht wollen Sie sich auch noch mal dezidierter mit Ihrem eigenen Wasserverbrauch auseinandersetzen. Dazu habe ich auch eine Mail bekommen, in der wurde ich hingewiesen, auf die Wasserampel zu finden unter wasserampel.wfd.de. Die können Sie sich natürlich auch mal raussuchen und gucken, was so Ihr Verbrauch ist und wie Sie da vielleicht noch ein bisschen Luft oder viel mehr Wasser rauslassen könnten.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Ich schulde Ihnen noch einen Ausblick auf das Thema der kommenden Woche hier in dieser Sendung. Und das ist ein Thema, das ist sozusagen hausgemacht. Also manchmal ist es ja so, dass ein Thema gleich ein neues nach sich zieht. Vor ein paar Wochen haben wir hier gesprochen unter dem Titel Alles wird teurer. Was tun, wenn die Preise explodieren? Und dann gab es sehr viele Wortmeldungen und Vorschläge rund ums Thema Kryptowährung. Und das reichte von Lobpreis bis hin zur kompletten Ablehnung von Bitcoin und Co., also mögliche Lösung aller Finanzprobleme oder aber eben genau nicht, weil nämlich diese Währungen viel zu sehr schwanken, denn das wissen wir ja auch inzwischen, Kryptos sind für viele ein reines Spekulationsobjekt und ethisch und ökologisch geschürft werden sie in den allermeisten Fällen auch nicht. Wir wollen das für und wieder in der nächsten Woche mit Ihnen diskutieren unter dem Titel Sind Kryptowährungen das Geld der Zukunft, Chancen und Risiken von Bitcoin und Co. Und zu Chancen und Risiken melden Sie sich bitte nicht bei Ihrem Apotheker, sondern in der kommenden Woche bei Max Spalek. Ich bin nicht da, er übernimmt. Ich bin ein bisschen neidisch, denn das Thema hätte mich tatsächlich auch sehr interessiert. Sie können also gerne schon jetzt anrufen 0331 70 99 555 und von Ihren Spekulationen, Gewinnen oder Verlusten oder aber Ihrer Einschätzung zum Thema berichten. Oder aber, ich habe Sie jetzt auf ein ganz neues, ganz anderes Thema gebracht, dann schreiben Sie uns diesen Vorschlag bitte an dieweber@radio1.de.